Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute wieder zurück, heute auf den Dienstagabend, den 24. Februar, nach unserem Auswärtsspiel am Sonntag 3:30 in Freiburg. Borussia hat das Spiel 2:1 verloren und ja, es machen sich weiterhin viele Fragezeichen auf. Wir wissen nicht, wo wir stehen und wir wissen vor allem nicht, wie es weitergehen soll. Darüber wollen wir heute ja, diskutieren. Ich freue mich sehr, dass ich auch heute wieder Unterstützung habe. Der Holger aus Münster ist mit dabei und der Matze aus dem Hunsrück ist mit dabei. Hallo ihr beiden. Ja, lasst uns vielleicht direkt mit dem Spiel am Sonntag beginnen, dass wir da einen Haken dran bekommen. Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel beim SC Freiburg und ja, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich war relativ früh schon sehr, sehr skeptisch, nicht wegen unserer Historie bzw. der Statistik gegen Freiburg, sondern als ich dann eben das System und die Aufstellung gesehen habe. Und ja, ich hatte da schon kein gutes Gefühl, weil da definitiv viel zu viele Defensivspieler auf dem Papier standen und später dann auf dem Platz standen. Holger, ich hoffe, dir geht's gut. Wie bist du in das Spiel am Sonntag reingegangen?
Hallo aus Münster, hallo hier in die Runde und nach draußen. Ich habe es so wahrgenommen wie du auch. Ich war auch skeptisch bei der Aufstellung, weil irgendwie ist nicht viel passiert. Die Taktik war wieder die gleiche. Es gab ein, zwei Veränderungen, bedingt natürlich durch die gelbe Karte von Rocco. Ansonsten haben wir einen Bolin vorne gesehen. Ansonsten alles beim Alten. Und so hat die Mannschaft irgendwie auch gespielt. Langweilig, esprilos, ein bisschen behäbig, sehr viel Ballbesitz, der nichts gebracht hat. Das gegen einen Gegner, wie auch schon die Gegner davor, die nicht auf dem Peak, sage ich mal, ihrer Leistung sind. Und die wir definitiv mit ein bisschen mehr, ja, Esprit, Engagement auch hätten schlagen können. Matze, wie hast du es gesehen?
Ja, auch liebe Grüße in die Runde und an alle Zuhörer da draußen. Ja, im Prinzip haben wir es ja alle ähnlich gesehen. Ich glaube nicht, dass jemand da eine positive Leistung oder eine gute Leistung gesehen hat. Wie du schon gesagt hast, der Gegner war auch nicht auf der Peak seiner Leistung, schon seit Wochen nicht. Und ja, deswegen ist es immer umso verwunderlicher, dass wir es dann nicht schaffen, offensiv Aktionen zu setzen, ja, Abschlüsse zu kreieren. Es wäre ja eigentlich möglich, gerade gegen SC Freiburg in der Verfassung. Also nicht, dass sie jetzt komplett schlecht dastehen, stehen ja wesentlich besser da wie wir. Und es wäre aber durchaus mehr drin gewesen. Ja, aber es ist wie jede Woche leider ja, kommt einfach viel zu wenig. Und Björn, ich habe da mittlerweile echt keine Idee mehr, wie wir uns nächste Woche da verbessern sollten.
Ja, Ideen hätten wir, glaube ich, schon. Also wie wir uns anders verhalten könnten. Da gucken wir aber gleich drauf. Du hast jetzt gerade schon zwei Phrasen verwendet, ja, die eigentlich absolut typisch sind. Und die kannst du auf die letzten Wochen, auf die letzten Monate, auf die letzten 4 Jahre immer wieder drüber legen oder anwenden. Und es passt immer wieder. Es ist unfassbar, dass die Gegner mit einer, ja, mit wenig Leistung, nenne ich es jetzt, locker gegen uns gewinnen können. Locker. Also auch wenn das Ergebnis hinten raus nochmal knapp war, aber machen wir uns nichts vor. Freiburg war da der verdiente Sieger, das muss man einfach so sagen. Und die waren bei weitem nicht auf dem Niveau, wo du sagen musst, ja, die haben uns da an die Wand gespielt. Aber von uns kommt einfach viel zu wenig. Und wenn ich jetzt meine Aussage von eben nochmal kurz aufgreife, mit dem Personal und mit dem System, dann muss man sich das ja auch tatsächlich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir mit 7 defensiven Spielern in das Spiel reingegangen sind. In ein Spiel, wo du weißt, wie wichtig es ist, mit dem Ausblick auf die nächsten Wochen. Und ja, da stellt sich mir die Frage, was ist denn da die Intention vom Trainer? Denn Matthias, du hast es gerade eben gesagt, mit Bulin mit Honorar und mit Tabakovic waren lediglich drei offensive Spieler auf dem Platz und Bulin ist neu in die Mannschaft reingekommen. Der ist erst ein paar Wochen da. Der hat nach den Einwechslungen immer eine gute Leistung gezeigt, finde ich persönlich. Ich fand jetzt auch, dass er es tatsächlich gar nicht so schlecht gemacht hat mit seinem Startelfdebüt. Aber was sollen so ein Spieler, das ist ja auch noch ein sehr junger Spieler, der neu ist, wie gesagt, was sollen der bewirken, wenn du eine Mauertaktik fährst? Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Holger, da kannst du ja vielleicht mal gleich deine Meinung zu sagen, aber mit diesem defensiven Ansatz, den wir gegangen sind, hat es mich extrem gestört, dass wir nur die rechte Seite bespielt haben. Denn wenn wir mal die Chance hatten, über links zu spielen, wurde immer wieder der Fuß auf den Ball gemacht, es wurde abgedreht. Das kann jetzt an dem Laufweg von Bolin liegen, ja. Nichtsdestotrotz kannst du den in Szene setzen. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat er keinen Fehlpass gespielt. Also das muss man sich auch mal überlegen. Das ist gerade für so einen jungen Spieler, der neu reinkommt, eine Mordsstatistik in einem Auswärtsspiel. Und es gab, glaube ich, nur diese eine Szene, wo es dann den Freistoß gab, in der zweiten Halbzeit, wo der tatsächlich einfach mal spielen konnte, laufen konnte, ins Dribbling gehen konnte und sich durchsetzen konnte. Und ansonsten lief alles über die rechte Seite. Und wenn Honorat nicht auf dem rechten Flügel ist, und er war jetzt ja hauptsächlich im Zentrum, dann ist die rechte Seite auch tot, weil du dann mit Skelly auf der rechten Schiene jemanden hast, der offensiv absolut schwach ist und Takay dann gefühlt auf dem Rechtsverteidiger, der vorgerückt war, die ärmste Sau war, weil er wieder keine Anspielstation hatte. Also Takay ist mir extrem aufgefallen, dass der das Spiel verlangsamen, verschleppen musste und wieder hintenrum gespielt hat. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass du irgendwie 63% Ballbesitz hast, du aber deine Räume nicht bespielst. Es ging ja alles über das defensive Zentrum oder über die Abwehrreihe. Du hast aber deine Räume in der Offensive nicht bespielt. Und da stelle ich mir die Frage, warum das so ist. Denn wenn du einen jungen, flinken Spieler auf dem linken Flügel hast, wie Bolin, dann setz den doch in Szene. Warum machen wir das nicht, Holger? Ich verstehe das nicht.
Ich verstehe das auch nicht. Das ist alles so trostlos. Ne? Also Ulrich hat ihn auch wirklich komplett übersehen. Hat ja ganz oft gemerkt, ne, dass er sich dann freigelaufen hat, aber der Ball kam nie zu Bulin. Und wenn er mal am Ball war, dann hat er eigentlich immer gute Ideen gehabt. Und er hat auf jeden Fall angedeutet, was er kann. Jetzt natürlich die Frage, man kann das jetzt auch nicht an einem Spieler festmachen. Also ich finde, wir haben eine Mangelliste, die so lang ist. Das ist ja schon fast eine Kladde. Also ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen sollten. Da sprechen wir noch 3 Stunden drüber. Ne? Das fängt damit an. Also ich habe das Gefühl, dass die Hälfte der Mannschaft kann überhaupt gar keinen Ball annehmen, wirklich. Also eine saubere Ballannahme ist von der Hälfte der Mannschaft nicht zu erwarten. Und dann mal, wenn man den Ball mal angenommen hat, ein gutes Passspiel ist auch nicht vorhanden. Und so sieht das die ganze Zeit aus. Ne? Als wäre das eine Schülermannschaft, die versucht, einen Ball anzunehmen, der Ball verspringt. Dann bringen sie sich wieder in Bedrängnis durch dieses unsaubere Spiel. Wenn sie mal eine gute Idee haben, dann kommt der Ball nicht in den Lauf des Mitspielers, sondern 50 Zentimeter daneben. Aber im Bundesligaspiel ist das aber entscheidend, dass der Ball bei der Schnelligkeit dieses Spiels dann auch in den Fuß kommt. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Und Ulrich, Skelly, wieder mal Elvedi, ne? Also wenn ich die spielen sehe, ne? Und das sind ja auch keine wirklich Spieler, die jetzt ein, zwei Spiele gemacht haben, sondern die haben doch zig Saisons und immer wieder die gleiche Fehleranfälligkeit, die die haben. Und also ich verstehe es nicht. Und natürlich, was du sagst, dieser Hasenfußball, ne? Also, dass du mit 7 Defensiven spielst, ne? Also, wie soll denn der Funke dann irgendwie überspringen, wenn so viele defensiv denken und du kaum noch ein kreatives Element in deinem Spiel hast, ne? Wer soll denn auch wirklich den Ball da mal nach vorne spielen, ne? Und dann
Genau.
bist du mal in einer Schusssituation und dann machen sie immer genau das Falsche.
Ja,
Also mir
definitiv.
fällt da echt nichts mehr zu ein.
Also muss ich dir absolut recht geben. Das war auch was, wo ich mir zuerst kurz dachte, habe ich mich irgendwie im Kalender vertan, spielen wir schon gegen Bayern und deswegen hast du 7 Defensive da hinten drin, weil du irgendwie versuchst, keine Gegentore zu bekommen. Und du hast eben nicht den Mann auf dem Platz, der für Entlastung sorgen kann. Und ja, vielleicht ein kurzer Nachtrag zum Thema Schülermannschaft. Also wenn du dir dann anguckst, welche Flankensituationen da in den letzten Wochen verschenkt werden durch Skelly und durch Ulrich, dann hat das für mich einfach nur noch eine Konsequenz. Die dürfen da vorne nicht mehr auftauchen. Also dann sollen sie defensiv bleiben und dann müssen andere Spieler die Flanken schlagen. In Honorat, in Bolin, in Moya, in Stöger, ist mir ganz egal. Aber das ist dann das Personal, das eben diese Offensivakzente setzen muss. Du hast halt ein Problem, wenn die dann nur teilweise oder nur dezimiert auf dem Platz stehen. Und ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Du kannst diese Umschaltsituation nicht nutzen. Du merkst natürlich auch die Verunsicherung. Liebe Grüße an Simone an der Stelle. Also, die hatte ja schon auch recht mit ihren Nachrichten, die sie schon relativ früh geschickt hatte, dass du gemerkt hast, dass da einfach, ja, dass das Selbstverständnis fehlt und dass die Angst haben, diese Bälle zu spielen. Aber du musst sie ja versuchen. Also, versuch doch zumindest mal, die Räume zu bespielen und dreh nicht immer wieder ab. Weil was bringt's dir denn, wenn du den Ball hältst und wenn du keine, aber auch wirklich gar keine Nadelstiche nach vorne setzen kannst?
Es gibt noch eine Situation, die so oft vorkommt im Spiel. Vielleicht könnt ihr mir gleich mal sagen, was das soll. Also vielleicht kann Matze mir das mal sagen. Das ist eine typische Szene von Gladbach, aber teilweise schon seit Jahren. Mo Nicolas hat den Ball und steht da und wartet. Er wartet das, was passiert. Der Gegner läuft nicht wirklich an. Die Freiburger denken sich auch, komm, ne, überlass dem mal den Ball. Wir führen ja auch. Ne? Und er steht da mit dem Ball und guckt. Und dann spielt er irgendwann ab oder spielt nach vorne. Was soll das? Also, wa warum wird nicht zielstrebig nach vorne gespielt? Das ist doch auch ein Zeichen an den Gegnern und an die Fans, ne, was du für einen Hasenfußball spielst, oder?
Ja, also ich muss noch mal was zu dem Thema sagen von eben. Also ich finde, die Mannschaft ist mehr wie unversichert, eigentlich komplett, finde auch überfordert teilweise. Und das merkst du brutal. Also die Spieler, also da funktioniert gar nichts mehr. Das hat aber auch nichts damit zu tun, dass die technisch nicht auf dem Level sind, sondern ich glaube, die sind einfach im Kopf total verunsichert mittlerweile. Und deswegen fände ich es eigentlich auch wichtig, mal junge Spieler wie Castrop, Moya, die unbekümmert mal einen Ball spielen, die sich nicht so viel Gedanken machen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, was du gerade angesprochen hast, Holger. Ja, warum wird nicht nach vorne gespielt? Das ist einfach eine komplette Verunsicherung. Und Mo Nicolas kann da am allerwenigsten was für. Der arme Kerl steht hinten drin. Ich finde, die Ballabgaben oder Abstöße, die er macht, sind immer relativ gut. Also wesentlich besser wie bei Jonas Omlin, definitiv. Und ja, daran fehlt es einfach. Und das, was ich schon immer quasi fast immer im Podcast sage, es fehlt halt nach wie vor immer noch ein Leader auf dem Platz. Den haben wir nicht, der wird auch die Saison nicht mehr kommen. Haben wir im Vorfeld schon mal ein bisschen gequatscht mit Tim Kleindienst. Ich glaube, das wäre ein echter Game Changer in der jetzigen Situation. Und ja, deswegen ist auch die Frage, was ist mit Flo Neuhaus? Das ist eigentlich der einzige Strohhalm, an den ich mich immer klammer, weil er eigentlich die Persönlichkeit hat und auch so die Mentalität, die hat er auch schon gezeigt, auch in seiner schlechten Phase unter dem alten Trainer, dass wenn er dann zum Einsatz kommt, dass er dann auch Wille und Einsatz zeigt. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja, es ist, glaube ich, momentan echt eine richtige Verunsicherung in der Mannschaft. Und das kann man auch nach 7 sieglosen Spielen auch irgendwo nachvollziehen, wobei die Mannschaft sich ja auch selber in die Situation wieder gebracht hat, nach der kleinen Erfolgswelle, die wir ja dann doch hatten.
Das stimmt, ja. Das Problem ist halt, um die Frage von Holger zu beantworten oder um meinen Standpunkt dazu noch zu äußern, das Problem ist meiner Meinung nach die fehlende Bereitschaft. Also es bietet sich ja auch keiner an. Und das ist auch das Problem, das du auf den Flügeln eben hast. Ich habe eben Takai angesprochen, der dann abdrehen muss und hinten rumspielen muss. Das kann eigentlich nicht sein, wenn du 7 defensive Spieler auf dem Platz hast, davon 3 im Zentrum, dass du zum Innenverteidiger spielen musst. Da muss irgendeiner zulaufen und parallel muss ein anderer weglaufen, damit Räume entstehen. Und diese Räume sind teilweise auch entstanden. Du traust dich dann aber nicht, den Pass zu schlagen. Und das sind wirklich Szenen, wo ich mir denke, das kann einfach nicht wahr sein. Und da fehlt mir das Verständnis. Ich hätte sehr viel mehr Verständnis dafür, wenn der Pass geschlagen wird und er nicht ankommt, weil dann versuchst du es immerhin. Aber dass du diesen Angsthasenfußball hinten rum spielst und sagst, wir verwalten erstmal und es wird schon irgendwie funktionieren, wir haben ja noch Zeit und wir werden schon noch zum Abschluss kommen oder zu einer Situation kommen, das kann es nicht sein, weil dafür ist die Offensive einfach zu schwach aktuell. Ne, da sind wir wieder bei dem Thema 20 Torschüsse oder 20 Abschlüsse gegen Frankfurt, davon 3 aufs Tor. Wir haben nicht die Qualität, dass wir mit 3 Torabschlüssen ein Tor erzielen. Das funktioniert aktuell nicht. Und ja, defensiv sind wir halt alles andere als sattelfest. Ne? Das haben wir jetzt auch wieder gesehen. 5 Tore in den letzten 2 Spielen, da musst du schon viele Tore schießen, dass du das irgendwie kompensieren kannst. Und da sind wir überhaupt nicht. Und das ist ein Thema, das mir sehr zu schaffen macht, weil ich mir einfach nur denke, Das muss der Trainer doch sehen, das muss ein Ruven Schröder sehen, das muss der komplette Staff, der da auf der Bank sitzt, sehen. Was denkt sich denn ein Oliver Neuville, wenn der da außen an der Linie sitzt und sich das anguckt, was da passiert? Und für mich kann das Ganze tatsächlich jetzt im nächsten Spiel nur eine logische Konsequenz mit sich bringen, und das ist eine Systemanpassung und das ist die Veränderung des Personals, die wir dann auf dem Platz sehen. Weil ansonsten passiert halt genau das, was jetzt in den letzten beiden Spielen passiert ist. Du gehst mehr oder weniger mit dem gleichen Personal und der gleichen Grundordnung in das Spiel. Du bist berechenbar, weil wir spielen ja sowieso nur über rechts. Über links muss der Gegner sich gar keine Gedanken machen. Dann machst du die Seite zu, Zentrum geht eh nicht und dann war's das. Oder Holger?
Ja, absolut. Wir sind ja total berechenbar oder ausrechenbar. Also guck dir, das ist ja das, was ich gerade sagte. Wir haben jetzt gegen Frankfurt, gegen Leverkusen und gegen Freiburg gespielt. Eigentlich Mannschaften, die ins obere Tabellendrittel gehören. Die haben auch alle gewonnen. Aber wie haben die bitte gewonnen? Also sind ja eigentlich Mannschaften, die Furcht und Schrecken verbreitet haben in der Vergangenheit, wo man wirklich auch Angst hatte, wo wir auch mal, ne, gegen Freiburg zu Hause mal eine Halbzeit lang ordentlich zurücklagen, ne? Oder in Frankfurt. Aber so war es ja nicht. Diese Mannschaften haben ja alle gar kein Pressing und nichts gespielt. Da hatten wir ja sogar mehr Ballbesitz. Das musst du dir mal vorstellen. Wir haben mehr Ballbesitz gehabt gegen Frankfurt und gegen Freiburg. Also mit das mal in der Vergangenheit mit einer anderen Mannschaft, wie hätten wir die bitte aus dem Stadion rausgeschossen?
Ja, aber das darfst du ja nicht. Also da musst du ja aufpassen, weil die Ballbesitzphasen, die wir hatten, das
Ja,
waren ja die defensive Ball, also ne, das war die
absolut.
Pässe hintenrum und im defensiven Zentrum, wo du aber auch keine Gefahr erzeugen kannst.
Nein, definitiv nicht, ne? Aber das nur so als Beispiel, dass die uns ja nicht abgeschossen haben, ne? In dem Sinne. Also, dass die besonders gut spielen mussten. Die mussten ja nicht viel investieren gegen uns. Das ist doch das Schlimme. Das ist doch was, weshalb wir uns auch aufregen, wenn wir das Spiel sehen, dass wir sehen, ey, der Gegner macht gar nicht viel. Fußball ist ein Fehlersport, das ist schon klar. Aber ne, so doofe Fehler, wie wir machen, das gibt's doch gar nicht.
Ja, das
Also, das
stimmt.
ist.
Hatten wir jetzt gegen Freiburg auch wieder einen, zumindest mal. Also theoretisch zwei, aber beim 1-0 kannst du noch sagen, das war halt von Ginter schon auch überragend gemacht, ne? Und den macht er wahrscheinlich auch in der ganzen Saison höchstens einmal. Läuft dann
Gegen
halt auch einfach
Gladbach.
mies, genau, gegen die Ex, ist klar. Aber das zweite Gegentor, das kannst du natürlich ganz anders verteidigen. Und da siehst du wieder, wie einfach es tatsächlich sein kann und wie wenig du investieren musst, dass du solche Spiele dann gewinnen kannst. Und gegen Frankfurt. Da war ich auch, also da war ich ja vor Ort, da war ich unfassbar schlecht gelaunt nach dem Spiel, weil du das einfach auch gemerkt hast, auch im Stadion, da geht richtig was, selbst nach dem 2:0. Aber gegen Frankfurt dachte ich mir noch, die waren halt einfach unfassbar effektiv in den Abschlüssen und dann kannst du auch die Gegentore mal schlucken. Aber jetzt gegen Freiburg, das Spiel musst du nicht so verlieren.
Ja, und ne, 3, 4 Kilometer wieder weniger gelaufen. Man kann doch wenigstens laufen. Weißt du, wenn sie den Ball schon nicht annehmen können und richtig passen können, dann können sie doch wohl hoffentlich wenigstens laufen.
Nein,
Also
können Sie nicht.
Einsatz dagegen zeigen. Ja, können sie nicht. Das ist auch wieder so ein Dauerthema, ne, seit mehreren Saisons. Aber das verstehe ich halt einfach nicht. Und das ist dieser Schritt zu spät. Elvedi, ne, der nicht aufmerksam genug ist und schnell beim Gegner ist und wieder irgendwo in irgendeinem Raum rumsteht, keine Ahnung wo. Das sind diese Schlafmützigkeiten.
Wenn
Also.
der in der Szene drin bleibt, fällt das Gegentor nicht. Und wenn Skelly in seiner Defensivarbeit auch mal konsequenter ist und richtig durchzieht, kommt er in die Zweikämpfe rein. Aber das zieht sich einfach wie ein roter Faden durch. Und das sind eben genau die Basics, die nicht fehlen dürfen, die aber bei uns seit Monaten fehlen.
Genau, sieht's aus.
Ja, es ist ein ganz, ganz, ganz heißes Eisen. Und ich verstehe einfach nicht, wie wir anders auftreten wollen. Also es sind jetzt nach dem Spiel 6 Tage, die du hast bis zum nächsten Spiel. Es ist ein Heimspiel und mir fehlt da aktuell irgendwie der Glaube, dass das am Samstag ein anderes Gesicht wird, das wir von Borussia sehen werden. Und das, finde ich, ist ganz erschreckend und das ist sehr alarmierend. Und dieses Gefühl der Unsicherheit und der Angst, das hatten wir, glaube ich, alle in den letzten 4 Jahren immer mal wieder. Für mich persönlich war es aber noch nie so akut und so schlimm, wie es jetzt tatsächlich gerade ist, weil wir einfach wissen, wo wir gerade sind, wo wir stehen, wie das Programm in den nächsten Wochen ist und vor allem, wie das Programm darüber hinaus weiter sein wird. Also wenn wir jetzt einfach mal gucken, wir spielen am kommenden Samstag 3:30 zu Hause gegen Union. Das ist aber sowas von ein 6-Punkte-Spiel, also gar nicht mal wegen dem direkten Vergleich, sondern eher mit dem Blick auf die Konkurrenz. Du musst dieses Spiel gewinnen. Es gibt gar keine andere Option als ein Dreier zu Hause. Danach fährst du nach München und danach kommen die entscheidenden Wochen. Und wenn du jetzt einfach mal davon ausgehst, Borussia präsentiert sich weiterhin so wie bisher, dann wird das zu Hause gegen Union nichts. Über München brauchen wir dann gar nicht zu reden. Und mit welcher Einstellung gehst du dann in die entscheidenden Wochen, wo du sagst, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir die Spiele gewinnen müssen, die wir eben gewinnen müssen, die wir in der Hinrunde auch gewonnen haben. Aber ich glaube da einfach aktuell nicht dran, weil ich sehe diesen Funken auf dem Platz nicht. Wenn die kämpfen, wenn die alles geben, dann bin ich der Letzte, der der Mannschaft irgendwas abspricht. Aber ich sehe keine Entwicklung und ich sehe vor allem keinen Willen. Und da reden wir jetzt schon ganz lange drüber. Und da glaube ich einfach nicht dran, dass das am Samstag anders sein wird.
Ja, dann stelle ich jetzt mal die Frage, was wäre denn die Lösung dafür? Wie glaubst du, Björn oder Holger, kriegen wir jetzt den Bock umgestoßen in der aktuellen Situation?
Ja, also meiner Meinung nach gibt es jetzt genau zwei Ansätze oder eigentlich einen Ansatz mit mehreren Auswirkungen. Ich würde jetzt, wenn ich in der Situation des Trainers wäre, ich würde die Formation ändern. Ich würde wieder mehr Offensivpersonal in den Ring werfen, beziehungsweise auf den Platz stellen. Ich würde ganz klar auf eine Viererkette hinten stellen, dass selbst wenn Skelly und wenn Ulrich weiterhin auf dem Platz stehen, die ihre defensive Aufgabe erstmal wahrnehmen sollen, bevor die an eine Offensive denken und würde vorne mit frischem Wind agieren. Also ich würde jetzt auf jeden Fall im Heimspiel den Bolin wieder in die Startelf packen. Also wenn der Trainer den jetzt rausnimmt, habe ich da überhaupt kein Verständnis dafür. Moya macht jetzt zum zweiten Mal, also 2 Wochen in Folge, ordentlich Wirbel, wenn er reinkommt. Das wäre auch ein Mann für die Startelf. Und ich würde vor allem Franck Honorat wieder auf den rechten Flügel, auf den klaren rechten Flügel ziehen, damit wir wieder richtige Flanken ins Zentrum bekommen und der nicht neben Tabakovic verschenkt ist. Also Personalanpassung, Formationanpassung, das geht natürlich alles einher. Wir können ja nachher mal über das Personal sprechen, wen wir da konkret sehen würden. Und ich glaube, dann hast du auch die Möglichkeit, da irgendwie wieder einen Fuß in die Tür reinzubekommen. Du musst aber von außen ein klares Zeichen setzen, dass wir nicht diesen Angsthasenfußball spielen. Wir können nicht mit 7 Defensiven jetzt in ein Heimspiel gehen. Du musst offensiv spielen und da ist dann auch ein Kevin Stöger oder ein Flo Neuhaus vielleicht genau der richtige Mann, dass du einen von denen jetzt wieder auf die 10 stellst, meinetwegen neben den Honorat und neben den Bolin und dann sagst, ja, dann lass jetzt mal spielen offensiv. Entweder weichen wir auf die Flügel aus, links oder rechts und nicht immer einfach nur stupide rechts, oder du spielst einen Steckpass auf Tabakovic, was wir ja auch nicht sehen. Also das wäre jetzt so der Ansatz, den ich da verfolgen würde, den ich auch, ich hoffe es, noch als realistisch sehe. Also ich denke mal, Eugen wird jetzt nicht einfach blind so weitermachen. Und ja, das wären auf jeden Fall die Stellschrauben, an denen ich da drehen würde. Holger, wie blickst du da drauf? Hast du vielleicht noch andere Ideen?
Also fernab des Systems muss er doch jetzt bei dem nächsten Heimspiel auch alle hinter sich bringen. Also da muss doch auch ein Signal von der Mannschaft kommen. Das heißt, das geht doch nur mit der Flucht nach vorne. Also mit so einem Fußball wie in den letzten Wochen, das funktioniert doch nicht. Also das ist ein Heimspiel, ne? Du musst die Fans hinter dich bringen und das geht doch nur, wenn du wirklich Vollgas gibst. Und das schaffst du doch nicht mit 7 defensiven Leuten. Also daher muss da irgendwas passieren. Welches System es das ist, weiß ich auch nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieses System mit Honorat in der Spitze oder als Doppelspitze mit Tabakovic wirklich so das Richtige ist. Also das hat überhaupt nicht funktioniert, am Anfang schon, aber irgendwie ist er dann doch ein rechter, Rechtsaußen eher. Torgefährlich ist er ja leider auch nicht. Das heißt, dann muss er halt reinflanken. Dementsprechend muss das System dann irgendwie auch umstellen. Ich glaube, du bist ja mal ein Fan vom 4-3-3. Vielleicht wäre das dann so ein System, um auch mal den Gegner zu überraschen, aber es kann nicht so weitergehen, dass wir mit so einem Angsthasenfußball im Heimspiel gegen Union Berlin antreten. Also das wäre schon, also dann sind die Tage wirklich auch gezählt von ihm, wenn das nach hinten losgeht, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, sehe ich auch so. Matze, hast du denn eine Idee oder Meinung zu dem, was wir gesagt haben?
Ja, ich sehe das ähnlich wie ihr. Es muss auf jeden Fall was passieren, personaltechnisch. Also ich sehe Honorat auch in seiner alten Position. Der muss die Bälle reintreschen, dass Tabakovic mal wieder zu Abschlüssen kommt. Ich meine, Franck Honorat hinkt ja irgendwie auch seiner Leistung komplett hinterher, muss man sagen. Also der hat ja auch das ein oder andere Tor letzte Saison geschossen. Da kommt gar nichts. Ich meine, wir haben ja auch sowieso ganz wenige unterschiedliche Torschützen. Das ist ja im Prinzip Tabakovic. Und ja, da muss ich schon drüber nachdenken. Dix, wenn er mal einen Elfmeter schießt. Aber Ansonsten kommt da nicht viel von den anderen. Früher hat auch mal Nico Elvedi noch ein Tor gemacht. Ja, aber.
Die Standards sind ja zurzeit auch total schlecht. Da waren wir ja auch mal top. Mittlerweile, also die Kommentatoren sagen das auch noch immer, ne? Bei Sky und bei DAZN, ne? Dass wir so stark in den Standards sind. Aber ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Wann haben wir denn das letzte Standardtor gemacht? Also, wann haben wir
Jetzt
mal
am
eine gute Ecke?
Wochenende.
Bitte?
Jetzt am
Ja, jetzt
Wochenende.
am Wochenende,
Ja,
genau.
das ist ja gut. Jetzt widerspreche ich mich natürlich hier so richtig. Klar, mit Stöger, da hast du recht, da
Ja.
hat es funktioniert. Aber ich dachte da vor allem auch mal an Freistöße von außen, ne? Die ja immer komplett irgendwie ins Nichts oder so
Ja, auch das haben wir
gingen,
am
ne?
Wochenende wieder gesehen. Ich hatte eben, als ich Bolin, ich weiß nicht, ob ich ihn verteidigen muss oder wie die Meinungen da draußen sind. Also wird mich ja auch mal interessieren. Unsere Zuhörer da draußen, die können uns ja vielleicht auch mal ihr Stimmungsbild geben zu dem einen oder anderen Thema, vielleicht auch zu der Personalie, Bolin in dem Fall. Ich hatte angesprochen, dass der eine gute Situation hatte. Und da gab es einen Freistoß, so, keine Ahnung, 12 Meter vorm 16er auf der linken Seite. Dieser Freistoß war bezeichnend für unsere Standardqualität, fand ich. Der flog
Ja,
einfach
das meinte ich.
irgendwo hin. Da war kein Zug dahinter. Geschweige denn, dass es irgendwie ein guter Abschluss gewesen wäre. Früher hätte jeder gewusst, ja, die gute alte Zeit, wir alle trauern ihm hinterher, aber Arango hätte den sowas von draufgezogen, ob kurzer oder langer Winkel. Wer sollen bei uns aktuell direkte Freistöße schießen? Ja, also Stindl war dann auch noch ein Kandidat aus der jüngeren Vergangenheit, aber da haben wir ja niemanden mehr. Obwohl du mit Stöger theoretisch noch jemanden hättest, der stand da noch nicht auf dem Platz, der das aber auch noch nicht bei uns gezeigt hat, dass er das kann. Und das geht uns einfach komplett ab. Und dann musst du auch einfach mal über eine Ecke oder sonst was, halt über einen ruhenden Ball. Das sind Situationen, die du üben kannst, die du einstudieren kannst. Dann musst du darüber mal ein Zeichen setzen. Und wir haben dann ja gesehen mit der Ecke, wie
Ja,
schnell
Stöger, das war
und
gut.
wie einfach das dann auf einmal gehen kann. Das war eine super Ecke von Kevin Stöger und Tabakovic macht das Ding rein. Dann nutz doch deine Ecken, die du hast.
Naja, das stimmt.
Also das ist schon, finde ich, sehr, sehr erschreckend. Ist dann aber am Ende des Tages auch wieder ein Thema von Qualität. So ehrlich muss man sein, ne? Also wenn die Qualität fehlt, dass du diese Spieler im Kader hast, dann musst du die Ecken oder die Freistöße, dann musst du sie eben ausspielen und dann sehen wir ja, was dabei rumkommt. Aber um jetzt vielleicht nochmal auf das Personal zurückzukommen, ich habe jetzt gerade eben mich ja ganz klar für die Viererkette bekannt. Also, wenn ich mir das aussuchen könnte, dann würde ich, Holger, du hast es schon richtig erahnt, ein 4-3-3 stellen, würde Kevin Dix auf den linken oder rechten Verteidiger ziehen, ganz egal wo, würde mit Elvedi und Takay die Innenverteidigung bilden und würde Jens Kastrop noch in die Verteidigung setzen. Wenn Kastrop tatsächlich spielt, müsste Dix wahrscheinlich auf der linken Seite sein. Würde Sander definitiv eine Pause geben, weil der mir überhaupt nicht gefallen hat jetzt am vergangenen Wochenende. Würde somit auch Skelly und Ulrich eine Pause geben. Skelly, fand ich, hat das überhaupt nicht gerechtfertigt, warum der da wieder in die Startelf zurückrotiert ist. Würde dann dementsprechend auf der 6 Rocco Reitz, der ja zurückkehrt nach der Gelbsperre, und Engelhardt hinstellen, genau. Und würde dann einen der Erfahrenen davor setzen. Also würde dann entweder Kevin Stöger oder Flo Neuhaus auf die 8- bzw. 10er-Position setzen. Und würde dann mit zwei ganz klaren Flügeln gehen, was Matze eben auch sagte. Honorar wieder auf rechts, Bolin auf links und dann Tabakovic in die Mitte und dann lass Gladbach endlich mal wieder offensiv spielen. Das war meiner Meinung nach die beste fußballerische Zeit, die wir hatten. Ja, es war anderes Personal, das weiß ich auch, aber systemtechnisch und vom Ansatz her war das die beste Zeit, die wir hatten. Und warum sollen wir nicht dahin zurückkehren, Matze?
Ja, sehe ich ganz genauso. Wir wünschen uns alle Offensivfußball und kein Defensivfußball, Mauertaktik. Das hatten wir jetzt die letzten Spiele echt zu oft gesehen. Und das können wir auch einfach gar nicht. Muss man auch ganz klar sagen. Man hat es ja gesehen. Ich glaube, wir haben drei Tore geschossen jetzt in den vergangenen Spielen und 13 Gegentore kassiert. Das ist echt eine große Packung, komplette Torverhältnis ist versaut und wir haben ja erfahrene Leute auch. Also ich sag mal mit Kevin Dix, Elvedi, wenn er einen guten Tag hat, Takay jetzt auch. Wir haben Ulle noch, der könnte ja auch noch spielen, den hast du ja gar nicht in deiner Aufstellung mit drin. Kastrop sehe ich gar nicht in der Verteidigung, wenn ich ehrlich bin. Da gefällt er mir auf anderen Positionen besser. Ja, und dann ich wünsche mir natürlich unseren jungen, dynamischen Mann, der unbekümmert Fußball spielt, der mir mit am besten gefallen hat. Und ich sag's, wie es ist. Ich hätte ihn gern in der Startelf. Ich glaube, das wird uns richtig gut tun. Der setzt Akzente und ich glaube, gegen Union Berlin wird es auch bestimmt notwendig werden, dass wir ihn so früh wie möglich sehen. Und ich denke, Eugen Polanski weiß auch, dass er auf jeden Fall am Samstag für eine Überraschung sorgen muss, um auch wieder die Fans ein Stück weit hinter sich zu kriegen. Und ich denke, das ist auch so ein Hebel, den er noch in Gang setzen kann mit Moya. Also, ich bin echt ein Fan von dem jungen Mann. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
Ja, absolut. Also Moya hat sehr viel Spaß gemacht, das hatte ich eben auch schon angesprochen. Also warum ich mich jetzt bei meiner Aufstellung gegen Moya entschieden habe, war einfach nur, dass ich Bolin da jetzt nicht streichen möchte. Also ich fand, wie gesagt, er hat das gut gemacht nach den Einwechslungen, fand den auch jetzt in Freiburg nicht schlecht. Würde jetzt nicht auf den verzichten wollen und glaube dann aber, dass die Kombination Bolin und Moya zu unerfahren ist in der Bundesliga. Als dass du dann so unbekümmert aufspielen kannst. Was ich mir dann eher gut vorstellen könnte, wäre, dass du wirklich sagst, du stellst eben einen erfahrenen Mann auf die Zehen mit Stöger, mit Neuhaus, gibst Bolin den Startelf-Einsatz und startest dann mit Moya und kannst dann und wechselst dann später zu Moya. Du könntest natürlich auch genau andersrum starten, dass Moya startet und Bolin eingewechselt wird. Das fände ich dann aber kein gutes Zeichen Bolin gegenüber, weil ich fand, wie gesagt, er hat es gut gemacht. Holger, wie würde denn deine Aufstellung ausschauen, jetzt zumindest mal im Offensivbereich, für das kommende Spiel, wenn es dann eben heißt gegen Union Berlin zu Hause?
Ich bin da ganz bei euch. Ich würde ähnlich aufstellen. Du hast ja auch gesagt, Stöger oder Neuhaus. Da weiß ich auch nicht so genau, was ich davon halten soll. Da könnte ich mir auch ein Neuhaus vorstellen. Aber Stöger hat es in letzter Zeit gut gemacht. Es erinnert mich so ein bisschen an das alte System letzten Jahr. Ne, da hatten wir Hack statt Bolin und von rechts Honorar, diese Flügelzange und Kleindienst vorne drin. Also das ist so ein bisschen, wie wir es letztes Jahr gesehen haben, also dass man wirklich über die Außen gut eindringen kann und Bolin dribbelstark, Honorar ist ja auch dribbelstark in seiner besten Zeit. Das gefällt mir schon sehr gut. Also es ist auch nicht ganz so defensiv, ne? Und ihr habt vielleicht wirklich recht. Vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, wenn ich so an diese Viererkette denke. Wir hatten auch darüber gesprochen. Wir hatten zuerst überlegt, dass Deeks vielleicht außen verschenkt ist, aber mittlerweile glaube ich, macht das Sinn, da auch die maximale Erfahrung und maximale Qualität hinten zu haben. Und dann sind es die drei, die jetzt in der Dreierkette spielen, die dann in eine Viererkette rücken müssen. Und dann ist Deeks einfach ein Mann für außen und rechts Castrop oder Skelly, das weiß ich jetzt auch nicht. Da bin ich jetzt mir auch noch nicht so ganz sicher. Oder vielleicht kann man sogar Sander nach rechts schieben. Aber von dem bin ich auch nicht so überzeugt ganz hinten. Ich bin von allen dreien ehrlich gesagt nicht ganz so überzeugt in der letzten Kette, weil sie sehr fehleranfällig sind. Aber grundsätzlich finde ich die Aufstellung, die du genannt hast, Björn, ziemlich gut. Und ich sehe das auch so, dass man Moya Spielzeit geben muss. Aber einwechseln reicht für mich auch. Also die Last für ihn wird auch immer größer, wenn er von Anfang an spielt. Der ist echt noch jung. Und wenn wir jetzt schon die Hoffnung setzen in einen Schweden, der jetzt erstmal ankommen muss in der Liga und einen 17-Jährigen, der erstmal ankommen muss im Profifußball. Das ist schon echt bitter. Und vielleicht reicht es dann auch, dass man Moya einwechselt und er mit guten Aktionen und vielleicht sogar mit ein bisschen Glück dann der Mann des Tages wird.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall Qualität, die du einwechseln kannst. Das kann man den Jungs nicht abstreiten oder absprechen. Also ganz egal, ob das dann Bolin ist oder ob das dann Moya ist. So ehrlich muss ich für mich persönlich sein. Das wären für mich die ersten Wechseloptionen, jetzt egal, wer da startet. Aber die sehe ich dann doch 100 Mal lieber, als wenn beispielsweise ein Maschino eingewechselt wird. So leid es mir für den tut, aber der kommt ja irgendwie gar nicht auf den Platz. Und vielleicht ein kurzer Nachtrag zur Personalie Jens Castrop. Also ja, ich bin da voll und ganz bei euch. Ich würde Jens Castrop auch lieber auf anderen Positionen, nämlich im Zentrum und weiter offensiv sehen. Das ist auch ein Spieler, der gezeigt hat, dass er einfach mal abziehen kann. Das ist für mich aber der Spieler, der diese Rolle als Konkurrent von Skelly noch am besten ausfüllen kann. Und wo wir uns bei Jens Castrop drauf verlassen können, ist die Einstellung, ist der Kampfgeist und Ja, dass der halt eben alles auf den Platz lässt. Und deswegen hatte ich mich in meiner Aufstellung für ihn entschieden. Und ich war halt wirklich mit der Leistung von Skelly alles andere als zufrieden. Und das muss meiner Meinung nach irgendwelche Konsequenzen haben. Ja, apropos Konsequenzen. Es gab jetzt offensichtlich bei Borussia Konsequenzen, nachdem dann am Sonntag eben das nächste Spiel verloren ging. Am Montagabend gab es dann, oder Montagnachmittag vielmehr, gab es eine Krisensitzung im Borussia-Park. Es war dann, ich glaube, von der RP in erster Linie zu hören, dass es eben diese Krisensitzung gab. Das Präsidium hat sich wohl in der Kabine versammelt mit unserem Präsidenten Rainer Bonhof, der Vizepräsidentin Hannelore Kraft und mit unserem CEO Stegemann ist die Vorstandsriege in die Kabine marschiert und hat da wohl Tacheles geredet. Auch, was man hört, Rocco Reitz muss sich da wohl zu Wort gemeldet haben, muss nochmal an die Mannschaft appelliert haben. Ich tue mir schwer damit. Also, als ich das gehört habe, ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Und vor allem konnte ich mir so überhaupt gar nicht vorstellen, was allen voran unser Präsidium zur Mannschaft hat sagen sollen. Mir bleiben da einige Zitate von unserem Präsidium im Kopf, die ich einfach nicht loswerde. Ich will sie nicht wiederholen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die da ja den richtigen Ton oder die richtigen Worte finden. Matze, was denkst du denn, was da besprochen wurde und wie findest du das generell, wenn du sagst, das Präsidium geht da in die Kabine und macht mal eine Ansage?
Ja, ich habe ja schon meine Meinung der Gruppe kundgetan. Ich glaube, solche Krisensitzungen gab es ja jetzt schon des Öfteren die letzten Jahre oder dass Rainer Bonhof in die Kabine gegangen ist. Vereinslegende, sympathischer Kerl. Ich denke schon, dass er auch die richtigen Worte trifft und den Spielern mal mitteilt, wie wichtig der Verein ist für alle, nicht nur für ihn. Ich sag mal, es ist ja im Prinzip sein ganzes Leben. Ob Hannelore Kraft, selbst wenn sie was sagt, ob das dann überzeugend rüberkommt, kann ich nicht beurteilen. Also, ohne sie jetzt abwerten zu wollen. Ich denke mal, wenn man sich aber vorstellt, wenn in anderen Vereinen Präsidenten oder die Führungsriege in Kabinen geht, ich denke da jetzt mal an Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge. Also, ich glaube, da qualmen die Ohren hinterher. Und
Das
das kann
hättest
ich
du in
mir.
Erkelenz noch gehört, ja.
Genau. Das wird noch beim Arthur und Erkelenz gehört. Und ich finde dann auch, das ist dann eine andere Nummer. Aber gut, letztendlich ist es ja trotzdem positiv, wenn der Ernst der Lage erkannt wurde. Und das Rocco Reitz hat ja wohl bewegende Worte von sich gegeben und auch noch mal gesprochen. Was ich mir auch vorstellen kann, dass Tim Kleindienst vielleicht dabei war. Ich sag mal, er hat ja auch eine ganz andere Ausstrahlung und spricht ja auch oft am Spielfeldrand. Und man sieht ihn ja auch immer in den TV-Bildern, dass er da wirklich mit Leib und Seele noch dabei ist, obwohl er nicht spielen kann. Ja, letztendlich ist es ja nicht negativ, wenn sowas passiert. Muss man eher positiv sehen, wenn das alles so war, wie es geschrieben wird. Das ist so meine Meinung dazu.
Das stimmt. Wir sind auch ein bisschen zu weit weg, als dass wir das vor Ort irgendwie bewerten können. Das ist natürlich richtig. Aber Holger, jetzt mal in deine Richtung gefragt, denkst du denn, dass diese Ansprache für kommenden Samstag irgendwas bewirken wird? Dass da irgendwelche Räder in Bewegung gesetzt werden, vielleicht in den Köpfen der Spieler, dass du sagst, Mensch, da, wir sehen eine andere Borussenelf auf dem Platz?
Ich bin skeptisch. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Also müsste nicht eigentlich der Blick auf die Tabelle, müsste der nicht eigentlich ausreichen, um zu sehen, was man zu tun hat als Fußballprofi? Da kommen die dann mit geballter Macht in die Kabine und halten eine Ansprache und appellieren an irgendwas. Also könnt ihr euch das vorstellen? Also man kennt ja auch so die Podcasts von Profifußballern, wie die mit gewissen Sachen umgehen. Also wie die Vereine sehen, ne, wie die letztendlich vielleicht auch Fans sehen. Also könnt ihr euch vorstellen, dass die dann auf einmal emotional werden und dann Pipi in den Augen haben, weil da Rainer Bonhof und Hannelore Kraft irgendwas sagen? Ich bin skeptisch.
Nee.
Also ich kann es mir nicht vorstellen. Nächste Woche kann man es ja nochmal Revue passieren lassen, wenn man das Ergebnis von Samstag weiß, ob es ein Baustein war, der zum Erfolg geführt hat, aber wenn wir ehrlich sind, das wird doch auch für die Öffentlichkeit gemacht. Der Verein tut alles, um das Ruder rumzureißen. Zufälligerweise berichtet die RP darüber. Woher wissen sie es denn und so? Also, das ist doch PR-Öffentlichkeitsarbeit, was sie da betreiben und auch selber zu zeigen, wir tun jetzt alles und wir wissen, dass 5 vor 12 ist, ne? Der ganze Verein weiß es vom Präsidium bis zum Greenkeeper und wir versuchen jetzt alles, um den letzten Stein umzudrehen und deswegen wird sowas anberaumt. Aber ob das bei den Spielern ankommt, ich bin skeptisch.
Ja, glaube ich auch nicht. Also, du musst natürlich irgendwas machen und du musst vor allem irgendwas nach außen kommunizieren. Also, wir haben ja nach dem Spiel gehört, dass Ruven Schröder sich da noch ganz klar für Eugen Polanski ausgesprochen hat. Also, es gibt ja noch bei weitem keine Trainerdiskussion. Klar steht er langsam in der Kritik. Ich meine, es sind jetzt mittlerweile 7 Spiele, die wir nicht gewonnen haben. Du merkst es an der Tabelle, Holger, du hast es angesprochen. Das sind 2 Punkte. Das ist nicht mehr viel. Wir haben keinen Puffer mehr. Ein Spiel kann jetzt quasi entscheidend sein, also somit das nächste Spiel gegen Union Berlin. Pauli hat gegen Bremen gepunktet und ja, wenn Pauli jetzt nochmal gewinnt und Wolfsburg ein Pünktchen, nee, die müssen auch gewinnen, aber lass die beiden mal gewinnen und wir verlieren, dann sind wir auf einmal schon auf dem Relegationsplatz. Und ja, auch der Puffer mit der Tordifferenz, der schmilzt langsam dahin. Das sah alles in den letzten Wochen schon mal besser aus. Und das sind dann Argumente, die am Ende des Tages gegen dich sprechen. Aber klar musst du natürlich dann eben in dieser Situation, wenn der Sportdirektor sich ganz klar für den Trainer ausspricht, nach so einem Spiel irgendwie ein Zeichen setzen. Und ich glaube, das haben sie eben mit dieser Krisensitzung versucht. Und ja, da geht es um Außendarstellung, da geht es um Kommunikation, da geht es vor allem um das Thema, die Fans abzuholen und vielleicht auch ein Stück weit zu beruhigen. Denn ja, in den Fanlagern macht sich auch langsam Unmut breit. Das hat man dann spätestens nach dem 2:0 gesehen, als sich ja, sehr, sehr viele Fans umgedreht haben, den Rücken zur Mannschaft gekehrt haben. Und das sind ja immer alarmierende Zeichen, Matze, oder? Wenn die Mannschaft sich wegdreht, die Fans sich von der Mannschaft wegdrehen, dann weißt du, wo du dran bist.
Ja, die Mannschaft dreht sich ja auch quasi weg von den Fans. Also,
Ja, schon länger, ja.
genau. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich kenne ja auch, oder wir kennen ja auch einige Leute, die fast zu jedem Spiel fahren oder zu allen Spielen fahren und jede Woche sich das antun. Muss man ja wirklich so sagen. Und ja, der Ball liegt definitiv bei der Mannschaft. Die müssen jetzt einfach zeigen, dass sie auch wirklich wollen. Und das eigentlich schon seit Wochen, Monaten oder man muss ja auch jetzt schon sagen, seit Jahren, weil ich sag mal, keine Saison war ja wirklich die letzten Jahre durchgängig positiv. Wir hatten immer Phasen, wo wir mal 5 Spiele gut waren und Punkte geholt haben. Und hat uns ja auch die letzten Jahre letztendlich immer das Leben gerettet und wir haben die Liga gehalten. Es geht ja eigentlich nur noch diese Saison darum, dass wir die Liga halten. Alles andere ist Humbug. Und dieses Ziel könnten wir ja eigentlich auch relativ schnell erreichen, wenn wir jetzt den Bock umstoßen, die Mannschaft zeigt, was sie kann und die Fans wieder mitreißt. Weil ich glaube, wenn am Samstag die Leistung wieder nicht stimmt, gebe ich euch auch recht, ja, kann die Stimmung kippen. Man sieht es an den Zuschauerzahlen. Eigentlich ist sie ja schon gekippt. Wir haben ja so viele Plätze frei auf dem Zweitmarkt. Ich fahre selber auch am Samstag, habe ohne Probleme Karten in der Nordkurve bekommen, Stehplatzkarten. Das wäre früher undenkbar gewesen. Also da sieht man ja auch, wie das Interesse von vielen Fans derzeit ist, beim Spiel live dabei zu sein. Und ich denke, das hat auch absolut, das lese ich auch manchmal in Facebook, in den Kommentaren Erfolgsfans und hier und da, das hat damit absolut nichts zu tun, in meinen Augen. Da hat man auch einfach keine Lust. Also ich fahre selber 2 Stunden hin und zurück mit Parkplatz suche und zurück vom Parkplatz kommen. Also der ganze Tag ist im Prinzip gelaufen und man will ein gutes Spiel sehen. Und ja, wie du vorhin auch gesagt hast, Björn, selbst wenn wir verlieren, und die Mannschaft hat gekämpft, dann ist es ja auch in Ordnung. Also mehr erwarten wir ja eigentlich auch nicht als Fans. Somit, ja, die Resignation am vergangenen Sonntag konnte ich auch durchaus nachvollziehen.
Ja, definitiv. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, ist eben die Vergangenheit, die jüngere Vergangenheit. In den letzten 4 Jahren, wenn du da einfach siehst, in wie viel Vorleistung die Fans getreten sind, egal ob zu Hause oder ob auswärts, der Block war immer voll. Es gab da nie irgendwie groß Unmut oder es wurde kaum gepfiffen. Also ja, es gab immer wieder schlechtere Situationen, wie beispielsweise die Phase letztes Jahr gegen Hoffenheim mit dem 4-4. Ja, das waren alles so kleinere Phasen, aber unterm Strich waren die Fans immer da und haben alles gegeben. Und du merkst jetzt langsam, dass es bröckelt, dass das nachhaltig was macht mit der Fanseele. Da kann ich mich gar nicht außen vor nehmen. Ich habe es euch ja auch erzählt. Also ich habe auch überlegt, ob ich hochfahren soll und ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden. Ich habe es ja noch mal ein kleines Stück weiter als du, Matze, und ich sehe es aktuell nicht ein. So schön das immer ist, euch alle zu sehen, mit anderen Fans in den Austausch zu kommen, in der Kurve zu stehen, mitzusingen, mitzuschreien. Aber es ist einfach von der Mannschaft, vom Verein zu wenig, was da angeboten wird. Und genau aus dem Grund ist jetzt eben am kommenden Samstag das Spiel nochmal wichtiger. Es ist ganz entscheidend, dass Borussia ein anderes Gesicht zeigen wird, dass wir zu Hause gegen Union Punkte holen. Idealerweise 3 Stück, damit du dann auch wieder was Positives nach all den Niederschlägen, nach all den schlechten vergangenen Wochen mitnehmen kannst, bevor du dann nämlich zum, ja, deutschen Rekordmeister fährst, weil es dann eben heißt, das nächste Spiel ist beim FC Bayern München. Da will ich gar nicht dran denken. Ich will auch noch gar nicht an die Spiele nach Bayern denken. Wir wissen, wie es dann weitergeht und wir wissen, wie entscheidend diese Phase dann wird. Und da brauchen wir irgendwas Positives, an das wir und an das die Mannschaft sich da klammern kann, damit du diese Wochen erfolgreich gestalten kannst. Holger, wie ist denn deine Erwartungshaltung für Samstag?
Ich hoffe wirklich, die Mannschaft hat den Ernst der Situation begriffen und wirft wirklich alles rein, was sie kann. Ne, sie geht den Meter mehr, sie versucht ins Risiko zu gehen, sie versucht vielleicht auch nochmal den Borussia Park mit anzuzünden, also dass wirklich die Fans auch nochmal hinter der Mannschaft stehen. Ne, also dass sie wirklich alles rausholen. Um dieses Spiel zu gewinnen, weil, wie du gesagt hast, es ist irgendwie ein 6-Punkte-Spiel jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison. Und irgendwann geht es auch ans Eingemachte. Ne? Bei Polanski muss man ja auch sagen. Ne? Ich bin mir nicht sicher, wie lange sich der Verein das angucken kann, wenn Niederlage auf Niederlage irgendwie kommt, weil danach, wie du schon gesagt hast, kommen die Bayern. Da sollte man jetzt auch nicht unbedingt auf uns wetten. Dass wir da gewinnen. Die Zeiten sind auch schon lange vorbei. Also deswegen, ich hoffe, sie geben Vollgas, sie versuchen alles. Ich glaube auch, dass Fans das honorieren, wenn du das machst. Das ist ja das Problem, dass die letzten Spiele halt so pomadig waren. Die waren so seelenlos irgendwie. Ne? Daran liegt das ja auch. Ne? Wenn wir in einem aufopferungsvollen Kampf 2-1 verloren hätten gegen Freiburg und alle hätten alles reingeschmissen, dann sieht man so ein Spiel ja auch nochmal oder bewertet so ein Spiel auch nochmal anders. Aber das war es ja nicht. Ja, und daher muss die Mannschaft jetzt in Vorleistung treten, weil, wie du es schon gesagt hast, die Fans haben sehr viel zurückgegeben in den letzten Jahren und jetzt ist auch mal der Verein und die Mannschaft dran.
Ich könnte euch jetzt auch nicht aus dem Bauch raus sagen, wann ich das letzte Mal so richtig positiv überrascht wurde bei einer Niederlage. Also wo ich sage, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, wir verlieren, weil der Gegner besser ist, wir haben aber alles auf den Platz gelassen. Da habe ich tatsächlich gerade überhaupt keinen Gedanken an so ein Spiel und das finde ich ist auch bezeichnend. Also du kannst immer verlieren, wenn der Gegner besser ist. Du kannst auch gegen schlechtere Teams in Anführungszeichen verlieren, wenn die einen besseren Tag haben. Aber du hast es selbst in der Hand. Aber wenn du dann eben diesen Angsthasenfußball spielst, Verwaltungsball spielst und keine Offensivakzente setzen kannst und keine Gefahr erzeugst, dann kannst du keine Spiele gewinnen. Das ist leider einfach so.
Ja, wir
Ja, und
kommen ja auch
jetzt.
nie wieder zurück, ne? Also wir
Genau.
schaffen es ja auch nicht mal, wenn es 1-0, wenn der Gegner 1-0 führt, dann weißt du, gelaufen. Das hat ja auch damit zu tun, was du gerade sagst, ne? Also, ne, dass man gedacht hat, irgendwie, ne, dann kriegst du halt mal ein unberechtigtes Tor, aber dann gibst du Gas, ne, und versuchst alles und vielleicht verlierst du dann. Aber man weiß schon, die ergeben sich in ihrem Schicksal. Das ist halt das Schlimme, finde ich.
Das stimmt, ja. Ja, wenn wir jetzt noch mal ganz konkret auf unseren nächsten Gegner blicken. Dann ist es ja so, dass Union Berlin jetzt auch gerade mit einem Sieg nach Gladbach kommen wird. Die haben am vergangenen Spieltag zu Hause gespielt und zwar gegen Bayer 04 Leverkusen, haben es da hinbekommen, einen 1:0 Heimsieg einzufahren, waren da in der ersten Halbzeit relativ gut im Spiel, zweite Halbzeit eigentlich überhaupt nicht mehr existent, haben das aber hinbekommen, mit Mann und Maus das Tor zu verteidigen, sodass sie da das zu Null halten konnten. Ich finde, das ist definitiv ein starkes Zeichen, das sie da gesetzt haben. Und das zeigt auch mal wieder, wie unbequem Union Berlin tatsächlich sein kann. Und ich bin gespannt, wie Borussia sich da eben präsentieren wird, weil das wird ein dickes Brett, das da zu bohren ist. Wir sind nicht heimstark, das muss man leider auch sagen. Die Zeiten sind auch lange vorbei. Und von daher wird das eine ordentliche Aufgabe, die wir da bewältigen müssen. Ja, lasst uns vielleicht mal zu unseren Tipps kommen, Matze. Was denkst du denn? Jetzt haben wir viel über die Brisanz und über die Wichtigkeit von dem Spiel gesprochen. Was denkst du denn, wie das Spiel Samstagnachmittag 15:30 ausgehen wird?
Ja, also ich werde alles geben in der Kurve. Da könnt ihr euch sicher sein. Daran soll es nicht liegen. Ja, ich hoffe natürlich immer auf einen Heimsieg. Aber ich muss ehrlich zugeben, der Glaube daran fehlt mir derzeit irgendwie. Und ich denke, es wird ein 1:1 unentschieden. Mehr wird leider nicht drin sein gegen Union Berlin.
Ja, unentschieden kann natürlich sehr gut sein. Holger, was ist dein Tipp?
Boah, ey, das ist jetzt wieder schwierig, ne? Also, tippe ja eigentlich immer für Gladbach. Vielleicht wird das, ja, vielleicht wird das auch so ein sehr fehleranfälliges Spiel auf beiden Seiten. Vielleicht fallen noch mal ein paar mehr Tore und wir schaffen es irgendwie, den Sieg dann über die Zeit zu bringen. Ich sage jetzt mal 3:2 für uns.
Wow, drei Tore würden wir alle nehmen, gerade bei einem Heimspiel. Matze, da wird einiges geboten, wenn das so kommt. Also ich wäre sehr froh drum. Ich
Ja,
glaube
ja
da
auch.
tatsächlich nicht dran. Ich glaube, das wird ein müder Kick, ein ja, sehr zurückhaltendes Spiel. Ich hoffe inständig auf die Systemanpassung und auf offensiven Fußball. Aber mit dem, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, glaube ich da leider nicht wirklich dran. Mein Tipp ist, ja, genau wie bei Matze, ein Unentschieden. Ich denke aber, dass wir ein 0:0 sehen werden und keine Tore am Samstag fallen werden. Ja, dann hoffe ich mal, Holger, dass dein Tipp oder zumindest mal deine Tendenz in Erfüllung gehen wird, dass wir dieses noch so wichtige Spiel, so oft wie wir es jetzt thematisiert haben, gewinnen werden, die Punkte zu Hause behalten werden und dann hoffentlich mit einem guten Gefühl nach München fahren können. Und ja, liebe Zuhörer da draußen, wenn ihr vor Ort im Stadion seid, kommt gut an, kommt natürlich auch gut wieder nach Hause, bleibt vor allem gesund und drückt alle die Daumen, dass wir die Punkte im Park behalten. Und dann hören wir uns nach dem Spiel gegen Union wieder. Holger, Matze, schön, dass ihr mit dabei wart. Matze, ganz viel Spaß am Samstag im Stadion und wie immer, liebe Grüße aus dem Saarland.
Ja, euch auch gute Anreise alle nach Mönchengladbach und bleibt immer positiv.
Schönen Grüße aus Münster.